heute Morgen habe ich bei mir im Hot Friends Podcast die wunderbare Andrea Köbler zu Gast. Morgen, Andrea.
Hallo Selina, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Andrea, du hast ja als Thema ausgesucht, das Thema, über das wir heute Morgen sprechen möchten, ist: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Mhm. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, denn irgendwie ist ja im eigenen Leben immer viel Wandel drin.
So ist es, so ist es. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Pferde oder eben nicht nur auf das normale Leben. Mhm. Ich denke, da geht ja ganz viel auch eins ins andere über. Also, dass ich, so wie mein Pferdeleben sich verändert hat im Laufe der Jahre, ich mich auch so gefühlt innerlich dazu mitverändert habe. Entwickelt vielleicht, wie man weiß. Das finde ich ein sehr schönes Wort.
Auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall schön. Und du bist ja jetzt jemand, du bist ja schon eine gestandene Pferdefrau, du hast ja schon so ein paar Reitstunden auch auf der Uhr. Du bist Physiotherapeutin, du bist Osteopathin, glaube ich, für Pferde, ist das richtig?
Mhm, genau.
Genau. Und du bist Trainerin und du bist Physiotherapeutin auch für Menschen. Und passt richtig. Also bei uns war es sehr schön, mein Knie getaped. Wie übrigens erzählt, ich habe jetzt eine Diagnose dazu, ist ein Meniskusriss natürlich, ne? Innenband.
Ah, super.
Innenband. Ja, innen. Ich habe einen schönen Trainingsplan gekriegt.
Sehr gut.
Ja, von meinem Physiotherapeuten auf der App. Ich war sehr beeindruckt, wie modern die Norweger das machen. Ich habe so direkt so Diagnose hatte eingegeben, habe ich eine App aufs Telefon gekriegt mit Trainingsplan und 27 Übungen. Er hat gesagt, so hier, in 6 Wochen gucken wir mal nach.
Ach, schön. Das ist ja interessant.
Ja, das fand ich auch äußerst interessant. Mhm. Genau. Ganz genau. Also so viel nur am Rande. Das war der Scherz am Rande, denn deine Tapes haben mir sehr weitergeholfen in meinem rechten Bein.
Ja. Danke, ich glaube auch manchmal sehr gern. Manchmal hilft mal ein Anfassen. Ich gebe auch gern meinen Patienten einfach mal eine Übung mit, aber manchmal können meine Hände einfach sehr viel mehr als ich über einen Videocall. Also das ist ja auch, als ich bei dir war mit dem Unterricht, das ist eine ganz andere Sache, wenn man sich mal hands-on gegenseitig haben kann.
Das stimmt, das ist richtig, richtig schön. Ne? Mhm. Aber bevor wir da jetzt zu tief in meinen Meniskusschaden reingehen und diese schicke Bandage, die ich hier jetzt trage, würde ich eigentlich gerne mit dir über deine Reise sprechen und über genau das Thema, dass Leben Veränderung bedeutet. Mhm. Nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im Leben mit unseren Pferden. Erzähl mal. Mhm.
Ja, also ich bin quasi ja eigentlich, seit ich denken kann, habe ich mit Pferden zu tun. Ich wohne hier in so einem netten kleinen Kaff in Deutschland, wo es schon immer auch Pferde gab. Und da bin ich als Kind schon immer in den Stall gegangen. Und ich weiß, so meine erste Erinnerung ist mein großer Bruder, der durfte schon zum Voltigieren beginnen. Und offiziell war dort das Alter 6. Also stand ich mit meinen 4 Jahren brav in Reihe und Glied. Also da mussten die Kinder ja noch aufgereiht nebeneinander stehen zum Turnen. Hände im Rücken, so lange, wie die da eben geturnt haben. Ja. In der Hoffnung, ich darf am Ende mal kurz auf dem Pferd sitzen. So hat es quasi begonnen. Also, und eigentlich, seit ich denken kann, bin ich irgendwie im Stall und mit Pferden und überhaupt genau unterwegs. Dann hatte ich das Glück, mit den Shetland-Ponys sind wir durch das Gelände gesaust.
Ah, mega. Als Kinder. Ja, ja, mega.
Mhm. Genau. Von der Schule ranzen in die Ecke und dann waren wir schon im Wald verschwunden.
Wirklich, das ist ja großartig.
Ja, das fand ich auch. Also es vor allem in der heutigen Zeit, ohne Helm, ohne Sattel, weil es gab wieder, also einen Helm gab es sicher, glaube ich, aber wir sind trotzdem ohne Helm.
Das war auch noch nicht so, ne?
Nein, hat sich auch keiner interessiert, wo wir dann sind. Wir kamen dann schon irgendwann wieder.
Haben wilde das Sachen. War irgendwie.
Genau, mit den Ponys gemacht. Und ja, das war schon auch echt eine witzige Zeit. Das ist heute ja auch unvorstellbar, ein Kind ohne Handy, ohne Sturzweste, ohne irgendwas auf dem Pferd zu setzen.
Manchmal wundert man sich so, wie wir unsere Jugend überlebt haben.
Ja, aber das war schon toll einfach. Also wir sind halt einfach mit den Pferden
der unbeschwert.
Ja.
Attacke Hü.
Genau. Ja, und dann war das so in dem Stall, wo ich ja aufgewachsen bin, durfte ich mit 6 Jahren anfangen zu voltigieren. Und die Trainerin hat dann irgendwann festgelegt, an was auch immer, dass wir jetzt gut genug sind zum Reiten lernen. Und da war ich 8. Dann durfte ich quasi auf den großen Pferden an der Longe.
Wow, was für eine Ehre.
Anfangen.
Du hast also so richtig die ganz klassische Voltigierausbildung noch vorne weggekriegt.
Also das war in dem Stall, wo ich war, so üblich. Du durftest nicht reiten, bevor du nicht voltigiert hast.
Ah, ich finde das super. Als Trainerin finde ich das ja super. Ich glaube, das ist auch, naja, für die Voltigierpferde ist das ja immer so ein bisschen, ne, da kommt es ja sehr aufs Management an. Aber für die Kinder und für den Reitersitz ist das natürlich krass gut, wenn man erstmal lernt, sich auszubalancieren und Stabilität zu kriegen. Und ja.
Und das Pferd zu fühlen. Also ich bin ja ein DDR-Kind und wir haben tatsächlich linke Hand und rechte Hand voltigiert. Auch auf den Turnieren.
Cool.
Das hat sich bei uns erst geändert mit der Wende. Ah. Also wir haben auch,
na, guck mal,
auch am Wettkampf linke und rechte Hand geturnt.
Das macht ja auch total Sinn. Macht ja auch total
Sinn.
Absolut.
Und ich weiß, dass die Voltigierpferde früher auch einen Kappzaum tragen mussten.
Ah ja. Spannend. Nee, ich war da nie drin. Also ich hätte gerne so reiten gelernt, aber bei uns war das nicht so. Man musste warten, bis man 10 oder 11 Jahre war und dann durfte man Longenunterricht nehmen.
Ja, das war halt
Sitzlonge, eben ganz klassisch.
Ja, in dem Verein war das eben so geregelt. Also
good for you.
Ich finde es gut. Ja, absolut. Ja. Absolut.
Oh, good for you. Wie ging es dann weiter? Du bist ja, bist du dann erstmal ganz, also ich bin ganz normal im Reitschulsystem und im Turniersystem aufgewachsen, bis ich dann irgendwann als Jugendliche über Umwege auf die akademische Reitkunst gekommen bin. Wie war das bei dir?
Na, bei mir hat das, bis ich die Akademie quasi die Tür aufgemacht hat, das sind noch viele, viele, viele Jahre vergangen. Wie gesagt, ich bin ja quasi ein DDR-Kind und bist dann so das, was im Westen in Anführungszeichen so üblich war, zu uns rübergeschwappt ist, ist einiges an Zeit vergangen. Und ich bin dort halt so reingewachsen und für mich war halt auch das Hinterfragen, habe ich nicht so gelernt, das kam auch erst viel später. Wer weiß, wofür es gut war. Manchmal denke ich, schade, aber also das war auch ein Stall. Wir sind dann zum Turnier gefahren, das war auch eigentlich sehr witzig. Also kann man sich heute vielleicht fast nicht mehr vorstellen, so einen alten DDR-LKW, da haben wir vorne das Heu reingebaut und das Futter für die Pferde am Wochenende. Dann haben wir dort drauf vielleicht den Transport zum Turnier mitgemacht, sind Freitag zum Turnier angereist. Die Pferde standen dort in so großen Lagerhallen, wo einfach die an der Wand angebunden waren mit so einfachen Holzstangen, waren die abgezäunt und wir haben oft einfach in diesen Lagerhallen auch geschlafen. Weil früh um 7 war natürlich meistens die E-Dressur. Das ist ja heutzutage anders, genau. Und so war ich als Kind auch ganz viel am Turnier von Freitag bis Sonntag. Sonntagnachmittag sind wir dann eben wieder abgeholt worden. Und das war den ganzen Sommer eigentlich so. Dazwischen gab es dann noch die Heuernte, wo wir eben das Heu mit in das Heugebläse hineingabeln mussten. Ja, das war so in dem Verein so üblich.
Also hört sich ein bisschen romantisch an aus der Perspektive heute, ne? Finde ich, das ist ein bisschen wie Ferien auf dem Bauernhof bei Immhof.
Ja, also manchmal ja, manchmal nein. Wenn andere Kinder im Sommer baden gegangen sind, sind wir auf der Scheune gestanden und haben bei 30 Grad Heu reingegabelt, weil eben Heuwetter war. Und dann war Baden gehen eben erst abends um 7 oder um 8, wenn wir fertig waren mit der Ernte. Also, aber bis dahin, doch, ich glaube, es war auch sehr. Also wie die Unschuld vom Lande fühle ich mich manchmal, wie ich aufgewachsen bin. Also sehr behütet und sehr glücklich eigentlich doch. Ja.
Den Pferden bist du treu geblieben, auch als du erwachsen geworden bist. Und du bist ja heute immer noch sehr aktiv. Wo hat es dich hinverschlagen?
Ja, als ich dann, also irgendwann kam eine Trainerin, die schon zu DDR-Zeiten auch in dem Stall war, die hat dann einen neuen Trainer mal aufgetan und da durfte ich dann mal mit hin. Und der hat schon mal, der war in der Hofreitschule lange Zeit und der hat schon mal viele neue Türen aufgemacht. Und so,
also in der Hofreitschule in Wien? Oder?
In Wien, ja. In Wien in der Hofreitschule war der. Und da sind viele Türen für mich aufgegangen und viele Dinge, wo ich gedacht habe, aha, interessant, da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also auch Umgang mit Pferden, das war halt, also bei uns waren Pferde, also ich weiß nicht, also als ich als Kind mit den Chattys unterwegs war, war das schon natürlich irgendwie ein Spaßpartner, ein Freund, aber so wie ich jetzt Pferdebeziehung verstehe, habe ich nicht gelernt, mit einem Pferd umzugehen, sondern es war halt eher so, ja, wenn der nicht hört, dann musst du dem schon mal Bescheid geben und der trickst dich nur aus und solche Sachen habe ich halt doch viel gelernt. Das war halt eher ein Sportgerät als ein Freund. Also in dem, wie ich gelernt
mit den ganzen Vorurteilen auch, ne, die mit diesen ganzen Bias, die es da gibt, wo man irgendwie Pferde vermenschlicht und genau das, was du gerade sagst, ne, der will dich irgendwie nur veralbern und so, wie wir heute wissen.
Genau.
Natürlich Quatsch. Genau. Also Quatsch ist das. Ja. Aber trotzdem sind wir da
absolut
aufgewachsen.
Ja, ja. Also und das Schlimme ist ja, ich sehe es ja immer noch, in manchen Stellen denken die ja immer noch, dass ein Pferd ein wildes Untier ist und dem Wolf näher steht als dem Fluchttier.
Ich finde das immer so schön, ne? So, wenn der vierjährige Hengst irgendwie, wenn ich neue Praktikanten kriege, die müssen den vierjährigen Hengst über den Hof führen, dann hängen sie an diesem Pferd dran und der Tassi guckt sie so an und denkt, oh,
ja, Mensch, was ist euer Problem?
Kann ich doch mal.
Ja, genau. Ja, also Beziehungstraining mit dem Pferd, also ich habe jetzt angefangen, das Buch zu lesen, den ersten Teil, den du mit Bent geschrieben hast, Bodenarbeit.
Ah ja.
Und das beginnt ja mit Beziehungstraining. Und da darf ich jetzt auch nochmal einen ganz neuen Blick drauf werfen, wie eine Beziehung überhaupt gut aussehen kann. Davon hatte ich, glaube ich, lange gar keine Vorstellung. Es hat sich immer schon ein bisschen gewandelt, aber das hat jetzt auch nochmal einen großen Schritt gemacht, seit ich quasi die Tür zur Akademik aufgestoßen habe.
Es hat ja bei dir nochmal viel geändert. Du kommst ja auch aus der klassischen Lehre, also auch in der klassischen Lehre, du hast gerade von den Wienern gesprochen, hat das Pferd als solches ja schon einen sehr hohen Stellenwert und wird, hört sich so blöd an, wenn ich es sage, es wird geehrt. Ne?
Ja.
Also man respektiert und ehrt das Pferd sicherlich mehr als den Ansatz, den wir so aus der Reitschule kennen oder aus der FL kennen. Na, jetzt muss er mal funktionieren. Da haben wir ja schon ein ganz anderes Gedankengut, eine ganz andere Ethik hinterstehen.
Ja,
und hat sich
absolut.
Da trotzdem nochmal was verändert?
Ja, sehr. Also sicher war, als ich bei dem Trainer begonnen habe zu reiten, habe ich viel verstanden, was ich so aus dem Bauch raus schon oft gemacht habe, wo ich gedacht habe, da gibt es eine Erklärung dafür. Und es gibt Bücher von alten Meistern, wo drin steht, wie man das besser machen kann, als ich bis da, also ich habe, glaube ich, viele Sachen einfach aus dem Bauch raus entwickelt. Also irgendwann hieß es dann so, jetzt reizt du mal eine Traversale und ich wusste ungefähr, wie das Ding aussieht und ich konnte wie auch immer, ohne dass ich wusste, was ich tue, meinem Pferd sagen, mach das mal und wie die Hilfen korrekt funktionieren, das habe ich auch Jahre später erst gelernt. Also und dann war es eben toll zu erfahren, es gibt für alle Dinge, die ich, also nicht für alle, aber manche Dinge habe ich aus dem Bauch aus gemacht und es gab keine Erklärung dafür. Und dann konnte entweder er mir erklären, wie man das begründen kann, oder ich habe es in einem Buch von so einem alten Meister gelesen, wo ich dachte, okay, es gibt eine sinnvolle Begründung, warum ich das so gut finde oder so mache.
Das Selbststudium.
Genau.
Da bist du wieder. Ganz kurz haben wir dich verloren. Ganz kurz haben wir dich verloren, da bist du wieder, Gott sei Dank.
Ja,
ja genau, das berühmte Selbststudium. Ich glaube, bei mir hat sich einfach nochmal ganz viel verändert, die Blickweise aufs Pferd verändert, als ich mit den Pferden hier hochgezogen bin. Und wenn die Pferde wirklich Pferde sein dürfen, verändert sich das Verhalten ja nochmal. Die Thea war gerade hier und hat mir mit den Hufen geholfen. Eine Woche Hufe gemacht. Ich bin sehr glücklich darüber. Meine Pferde laufen so schön. Und hat nochmal gesagt, so Mensch, ja, also wenn wir jetzt auch über Reiz und über Stress reden, das ist ja schon nochmal ein anderes Level. Dadurch, dass es so ruhig ist, werden die Pferde einfach viel kommunikativer und reden oder kommunizieren natürlich nochmal viel klarer, weil die Reitschwelle so niedrig ist. Und das hat bei mir ganz viel gemacht. Ich habe vorher schon gedacht, ich hätte ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Pferden. Ich muss im Rückblick sagen, war noch ausbaufähig. Im Moment bin ich gerade ganz zufrieden. Lass uns in 2 Jahren noch mal reden.
Ja, es entwickelt sich ja weiter. Also ich merke ja auch, seit ich bei dir war, finde ich es natürlich viel, viel schöner, meine Pferde auf am liebsten noch größerer Fläche, noch mehr draußen zu halten und habe natürlich noch mehr Ideen, wo könnte ich denn einfach mal 30 Hektar Land einzäunen, um die dort freizulassen? Das ist natürlich hier nicht ganz so einfach. Aber also die Idee, sie noch mehr wieder rauszubringen, also noch mehr draußen zu halten und noch mehr die einfach auch ein bisschen Pferd sein, dass sie in der Herde sein können, wie gut denen das tut.
Das, und deine Pferde haben es ja schon sehr schön, ne? Muss man mal so sagen. So, das ist ja jetzt schon Jammern auf hohem Niveau. Ja. Lass uns noch mal einen kleinen Schwenk machen. Mhm. Wir haben uns kennengelernt über den Summit letztes Jahr, richtig?
Ja, genau.
Danach bist du, glaube ich, danach haben wir uns kennengelernt. Wie war das für dich? Wie war der Summit für dich? Wie bist du überhaupt drauf gekommen?
Also ich weiß, dass mich viele fragen, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Und ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich dich immer mal irgendwo gesehen habe.
Okay.
Und du mir sympathisch warst.
Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja, das finde ich auch eine gute Basis, um miteinander arbeiten zu können. Ich meine, Corona war damit im Gange, weil da hat der Marius Schneider eine Online-Messe gemacht. Mhm. Und ich glaube, da hattest du einen Beitrag.
Mhm.
Und letztes Jahr weiß ich nicht genau, wie ich auf dein Summit kam, aber ich habe das gebucht und ich fand ja die Inhalte auch sehr gut. Und dann dachte ich frage dich mal, ob wir nicht auch zusammen was machen können. Und so kam dann eins ins andere.
Dann kam eins ins andere, genau. Hm. Jetzt ist dein Thema Veränderung. Hm. Und was für eine Veränderung hat das gebracht für dich im Leben mit deinen Pferden? Außer das Rewilding ist natürlich ein großes Thema, aber auch in der Reitkunst, in der Arbeit.
Wo fange ich da an? Also ich habe gelernt, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat es nochmal, also ja, es gehört ja irgendwie dazu und dann kann man sich dann jeden Tag entscheiden, anfangen oder aufhören. Und ich habe mich entschieden, anzufangen. Ich habe mich nochmal ganz neu gefunden, wo ich stehe. Also ich fand eigentlich, dass ich schon ziemlich fortgeschritten bin in dem, was ich in den Jahren mit den Pferden gelernt und praktiziert habe. Und das hat für mich gefühlt nochmal ein ganz neues Universum aufgemacht. Also als wir da die ersten Male was zusammen gemacht haben, da dachte ich so, ich verstehe Bahnhof. Ich wusste so ungefähr vielleicht, um was es geht, aber so langsam merke ich, dass ich ein bisschen besser dahinter schaue. Es hat nochmal wie, ja, einfach nochmal wirklich mich nochmal ganz neu auf das ganze Thema Pferd schauen lassen. Dann habe ich ja bei dir auch einige von den Equidemia-Weiterbildungen und was du da alles so Schönes machst. Das hat auch nochmal meine Sicht so aufs Pferd verändert, dass ich einfach viel, viel feiner sehe. Also so aus meiner inneren Sicht ist es gefühlt, dass ich so ein grobes, holzgeschnitztes Pferd gesehen habe und jetzt meine Details erkennen kann. Ich glaube, das umschreibt es in etwa. Ja. Also einfach, es ist viel feiner geworden, finde ich, und viel genauer. Und ich sehe noch mehr Details. Was es auch nicht jeden Tag einfacher macht, aber insgesamt natürlich viel schöner.
Wir haben ja letztes Jahr in der Online-Akademie haben wir ja viel über das Thema Schmerz, Lahmheiten, Schmerzverhalten gesprochen. Und da ich lerne ja so ein bisschen vor und versuche das dann direkt irgendwie an euch umzuwälzen. Genau. Und viele Bereiche dürfen wir da ja auch noch gemeinsam erkunden. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwann sagen kann, jetzt bin ich damit fertig. Sondern da passiert ja gerade auch in der Wissenschaft unheimlich viel, dass uns Pferde immer besser in ihrem Wesen quasi so erkennen lässt, ne? Und dann auch erkennen lässt, was haben wir für Möglichkeiten an Gesundheitstraining, wann ist Trainierbarkeit keine Frage mehr, sondern wann braucht das Pferd eine Pause und so weiter und so weiter. Und dann kommt das Formen in der Dressur ja obendrauf als Cherry on the Cake.
Absolut.
Ja? Und bei der Ernährung sagt man immer, 75% sind die Ration, 25% ist das Training. Und dann hat gutes Training natürlich die Möglichkeit, das abzurunden. Und schlechtes Training die Möglichkeit, die anderen 75% auch zu verschießen. Mhm. Aber grundsätzlich ist man da schon mal ganz gut aufgestellt. Also das war sicherlich eine Tür, durch die wir gemeinsam gegangen sind.
Mhm.
Dann haben wir natürlich die akademischen Türen aufgemacht, ne, mit Übung, Stellung, Hilfengebung, Balance. Ja. Und dann hast du mir irgendwann, als du warst letztes Jahr 3 Wochen, warst du hier? 4 Wochen?
3 Wochen.
Mhm. 3 Wochen, ne? Warst du hier? Mhm. Genau. Und dann hast du mir irgendwann hinterher eine Nachricht geschrieben und die fand ich ganz, ganz spannend, weil du gesagt hast, jetzt, wo ich zu Hause bin, merke ich eigentlich, wie viel sich verändert hat und etabliert hat und dass ich ganz anders aufs Pferd gucke.
Mhm. Ja. Ja, einfach ja zu sehen, wie es deinen Pferden geht und wie du mit denen einen Umgang pflegst. Einfach was so für dich so das Alltägliche ist. Also du nimmst die Pferde raus und dann ist nicht Sattel drauf, Lektion, sondern dass so viel mehr drumherum. Du sagst dem Pferd Hallo, da gibt's eine Beziehungspflege, dann machst du deine Well-Care-Being, dass es dem Pferd gut geht und dann entweder die Bemerdecke oder den Laser oder das Farblicht oder was gerade wichtig ist. Und dann wird nochmal geguckt, ob man an dem Huf noch schnell was raspeln kann, bevor überhaupt was losgeht. Also einfach.
Ich fällt mir überhaupt nicht auf.
Ja, also für dich ist es ja normal. Aber genau. Ich bin oft sehr schnelllebig und weil ich ja lieber für die Welt da bin als für mich bisher, da war arbeite ich gerade gut dran, habe ich halt in meinen kurzen Zeiten, die ich hatte, zu den Pferden arbeiten. Weg von den Pferden. Und da hatte ich ja gar keine Zeit zu sehen, wie geht's denn dir heute? Bist du überhaupt bereit, mit mir jetzt was zu machen? Und kannst du das, was ich dich gerade frage, überhaupt machen? Also das hat sehr, sehr viel verändert, einfach wie ich auf meine Pferde zugehe. Vor allem meine Ponystute, mit der ich so am längsten, also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die Nele, mit der habe ich angefangen bei dir. Mhm. Also für mich ist mit der, sonst war für mich immer auch so wichtig Lektionen und jetzt wollte ich mal die Wechsel noch ein bisschen schöner und die Traversalen und im Galopp und Pioretten und keine Ahnung. Und jetzt freue ich mich einfach, wenn die Freude hat, zu mir kommt zur Koppel und bei mir verweilen möchte, ohne zu sagen, oh Gott, die will wieder so viel, ich gehe lieber. Also einfach so auf der Beziehungsebene konnten wir. Also da bin ich auch noch dran, mit der so viel verbessern, dass ich einfach sage, ich sehe dich. Und das ist okay, wenn du sagst, es passt mir gerade nicht, nimm doch mal wen anders. Also das hat sich sehr, sehr verändert, dass ich da viel achtsamer geworden bin mit den Pferden und viel, ja, einfach viel feiner sehe. Und dann geht's mir auch wie dir, das gebe ich ja dann auch gerne alles, was ich so selber gelernt habe. Gebe ich ja auch immer gerne sofort an meine Kunden weiter, die müssen immer darunter leiden,
dass mir
wieder was Neues in den Sinn gekommen ist.
Müssen mitlernen.
Genau, genau. Ja, und da finde ich auch, also manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn ich mich heute mit meinem 20-jährigen Ich treffen würde. Und ich glaube, ich als 20-Jährige, ich würde nur Bahnhof verstehen von dem, was ich jetzt sage. Also weiß ich nicht, ob ich das Verständnis hätte. Es hat irgendwie so gedauert. Ich brauchte so den Entwicklungsprozess, dass ich so ein um andere die Tür so langsam öffnen konnte, dass ich jetzt da stehen kann, wo ich jetzt stehe.
Vielleicht ist das auch so. Ich habe gestern den schönen Satz gehört. Wir haben ich hatte eines meiner wenigen freien Wochenende und habe mit meiner Familie gestern Abend so eine ganz schnulzige, romantische Komödie geguckt und dann hat einer der Hauptdarsteller gesagt, vielleicht dauert es einfach ein Leben lang, bis wir in die Person reinwachsen, die wir immer schon sein wollten.
Ja, wie war?
Fand ich sehr schön, ne? Absolut. Den Satz fand ich sehr schön. Vielleicht ist das tatsächlich einfach so, ich habe meine Tochter am Samstag mit auf dem Pferd gehabt.
Schön.
Mit ihrem Einhornhelm obendrauf. Hat sie über 3 Zapfstangen getraut. Und dann sind wir abgestiegen und dann sagte meine Tochter zu mir, Mama, aber beim nächsten Mal nicht so langsam.
Ah, wunderbar, ja.
Zauberhaft. Ja, genau. Ganz wunderbar, fand ich auch. Und deswegen glaube ich vielleicht, also für Lief ist natürlich ganz viel von dem, was wir beide lernen mussten in unserer Entwicklung oder was wir lernen dürfen.
Ja,
viele Dinge sind natürlich selbstverständlich, ne? Also sie geht als allererstes, sie wollte dann gerne mit dem Juni noch spazieren gehen, der hatte keine Zeit für uns am Samstag. Sie sagt, du, der Juni hat keine, dem ist gerade nicht so, der hat gerade keine Lust. Aber der will ja würde so gerne. Und sagt sie zu mir. Und dann benutzt sie eben auch dieses Wording, ne? Und sagt sie, kannst du den Wilja mal fragen, ob der mit mir spazieren gehen
will? Oh, wie schön. Herrlich, oder? Zauberhaft.
Ja. Genau. Und dann gibt es dieses schöne Foto von ihr, wo sie mit dem Despino auf dem Balanceboard steht. Despino hat seine Vorderfüße da drauf und ist so ganz entspannt. Und dann stellt sie sich auf die Kante vorne zwischen seine Beine, hält sich an seiner Brust fest und macht eben mit. Also so viele Sachen, die wir eben erlernen mussten mit den Jahren, in Person wachsen, die wir sein wollen, sind für sie natürlich selbstverständlich. Das gibt ihr eine ganz andere Basis. Das macht mir große Freude, das zu sehen.
Das glaube ich sehr gerne.
Wie sie das so mitnimmt. Mhm. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, was das für ein Pferdemensch wird, wenn sie da Interesse dran hat. Aber trotzdem hast du natürlich dieses jugendliche, unbedarfte. Und das ist auch gut so. Ich finde das richtig gut. Mama, beim nächsten Mal ein bisschen schneller.
Ja, herrlich, herrlich.
Ja.
Ich kann das verstehen. Ich wollte auch als Kind immer nur galoppieren.
Ja, und das war jetzt eigentlich das, was ich dazu sagen wollte, wenn du gesagt hast, wenn du dein 20-jähriges Selbst treffen würdest, vielleicht müssen wir mit dem 20-jährigen Selbst gar nicht so streng sein, sondern sagen, das ist auch gut, ne, dass es diese Phase gibt im Leben.
Ja.
Einfach sagt, und jetzt, solange ich mein Pferd dabei als Partner aus dem Blick verliere, ja, dann mal los. Wäre ja tragisch, wenn die Kinder irgendwie in der Reitschule schon damit konfrontiert sind, dass der Huf millimetergenau in die Spur muss und diese ganze Leichtigkeit, diese Unbedarftheit verloren geht. Und ich finde, das ist so unglaublich wichtig im Pferdetraining, auch später, wenn wir Profis werden und den Blick dafür haben, dass man die Leichtigkeit verliert, die Zwanglosigkeit.
Mhm, genau. Das finde ich herausfordernd zu wählen, genau.
Ja, und wenn du mich fragst, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich im Moment ganz viel beschäftige. Wie können wir diese Zwanglosigkeit im Training erhalten, wenn es ernst wird? Also weißt du, was ich meine? Auch mit, wenn es ernst wird, also wenn es an die Lektionen geht, wenn es ans Reha-Training geht, wenn es ans, ne? So, wie können wir diese Zwanglosigkeit, diese Stimmung untereinander im Training mit dem Pferd, aber auch untereinander erhalten? Und ich glaube, die geht so oft verloren.
Ja, also ich finde es auch für mich so schwierig, weil schließlich bin ich ja ein Trainer und dann würde von mir erwarten, dass ich es also kann. Und das macht mir ja auch, also ich erlege mir sicher ja selber den Druck auf. und dass ich dann einfach viel lernen darf, okay, ich bin ein Mensch und auch ich darf ein krankes Reha-Pferd haben, was Zeit hat zu rehabilitieren. Und auch ich darf Freude und Spaß und Entspannung haben, wenn ich mit meinem Pferd arbeite. Und ich finde es persönlich schwieriger, mit meinen Pferden diese Zwanglosigkeit zu behalten, als mit Kundenpferden. Das ist viel einfacher für mich. Das finde ich ganz interessant, ja.
Das ist auch so der eigene Druck.
Genau, weil meine Pferde haben ja gefälligst, die müssen ja gut ausgebildet sein, sind ja meine Pferde, muss ja. Also ich bin ja der Trainer. Also das ist so der Druck, den ich mir da auferlege. Und immerhin ist es mir schon bewusst, da habe ich ja schon deutlich mehr Chancen darauf einzugehen, als das noch unbewusst lief. Genau. Und mit Pferden von Kunden, da bin ich oft sehr viel entspannter. Aber dafür verstehe ich halt Kunden, die dann sagen, aber der muss doch mal, und denen den Stress zu nehmen und zu sagen, der muss gar nichts. Also dafür ist es auch wieder gut, dass ich den Kunden dann besser die Hand geben kann und sagen kann, ich verstehe sehr gut, wo du gerade stehst. Und das ist okay und du darfst atmen. Das ist auch okay.
Oh, und das ist so schwierig, ne? Also gerade wenn es da irgendwie auch persönlich wird. Also für mich war das, als Segovia vor anderthalb Jahren gestorben ist, war das ganz, ganz schlimm. War ganz, ganz schlimm. Für das Pferd war das eigentlich eine gute Sache, dass sie dann gegangen ist und dass sie auch gehen durfte. Aber wir haben ja eigentlich schon, wenn wir ganz ehrlich sind, sie hatte dann ja zum Schluss nochmal einen schlimmen Unfall, ein halbes Jahr bevor sie gestorben ist. Aber richtig gut ging es ihr die letzten zwei Jahre schon. Wenn wir das von außen betrachten. Und dann kam wieder der nächste Schaden und sie ist irgendwie nicht richtig rehabilitiert. Sicherlich auch aufgrund der Adipositas. Du kommst dann ja in so einen Teufelskreis rein, ne? So.
Oh ja.
Wo es manchmal einfach auch nicht mehr rausgeht und das war für mich natürlich doppelt schlimm, weil ich auf der privaten Ebene mein Pferd habe leiden sehen.
Oh, und
das tat mir weh. Auf der professionellen Ebene habe ich mein hohe Schulpferd gesehen, das eigentlich an Theater und an Piassen und an Schulstritt und Übergängen, ne, so gearbeitet hat und eigentlich die Handbewegungsprüfung gemacht hat. Und auf der beruflichen Ebene wird einmal ganz kurz anders, weil man denkt, oh mein Gott, was passiert denn jetzt, wenn mir dieses Pferd wegbricht? Ne, da kommen ja so ganz viele Ebenen ineinander und dann baut sich da auf einmal auch so ein innerer Druck auf. Und auf der anderen Seite sind wir halt auch nur Pferdemenschen, die das Beste tun, was sie können.
Absolut.
Um helfen zu können oder um das managen zu können. Und wir können halt leider nicht alles gut machen. Und als sie dann tatsächlich gestorben ist, ist mir ganz kurz so der Boden unter den Füßen weg gewesen. Ich gedacht habe, oh je. Und jetzt. Und dann hat der Despino, mein Großer, auch noch ja den Verlust seiner Partnerin mit einer Depression quittiert. Und auf einmal stehst du da als hauptberuflicher Trainer und hast hier irgendwie hast Zweijährige um dich rumstehen, hast kein Reitpferd mehr und denkst dir so, und jetzt? Und jetzt, ganz genau.
Anfangen oder aufhören ist da immer die Frage.
Anfangen oder aufhören ist die Frage. Und da ist mir schon mal ganz kurz irgendwie anders geworden. Da hatte ich viele tolle Kollegen, die mich da moralisch unterstützt haben und gesagt haben, so komm, erstmal durchatmen, ne? Ganz ruhig. Da muss ich auch nochmal ein liebes Dankeschön an die Anja Hiss schicken. Die hat sich da öfters meiner psychologischen Gesundheit gewidmet und öfters mal angerufen. Alles wird gut. Es ist nicht so schlimm. Das sind Phasen, durch die wir leider alle durch müssen, wenn wir uns auch nur ein begrenztes Maß an Pferden leisten können.
Absolut. Absolut.
Ja. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist.
Genau. In einer luxuriösen Lage, dass wir mehr als ein Pferd haben. Also geht mir ja auch so. Und mein letztes Jahr war ja schon das zweite Halbjahr gesundheitlich schlimm turbulent. Also es hat eigentlich angefangen, eigentlich ging es im Frühjahr schon los. Mein Hannoveraner, den habe ich als Gebrauchtpferd sozusagen übernommen. Der kam quasi schon kaputt aus dem Sport. Den hat mir mit der habe ich die Pferdeosteopathie-Ausbildung gemacht. Wir haben immer mal was zusammen gemacht und die hat mich quasi auch in Richtung Sitzschulung so geschubst. Die hat dann mal gesagt, Andrea, setz doch die Leute gerade aufs Pferd, dann habe ich nicht so viel zu arbeiten. Voll und die hat, die hat mir dieses Pferd vermittelt. Und der kam, der sollte eigentlich mit 10 Jahren in den Himmel. Und dann hat er bei uns eigentlich nochmal 13 sehr schöne Jahre gehabt und der kam letztes Jahr nicht so gut aus dem Winter und es ging ihm einfach nicht so richtig gut und wir haben getan und gemacht. Und dann ging es ihm etwas besser und dann ist eine Stute von mir, die ein 8 Wochen altes Fohlen bei Fuß hatte, hatte die eine sehr, sehr schwere Kolik, wo auch nicht klar war, ob die das überlebt. Also es war sehr tragisch und dann hat unser Oldie gesagt, es ist Zeit für ihn zu gehen. Und als ich von dir aus Norwegen zurückkam, hat der andere gesagt, es geht nicht mehr. Und dann mussten wir den auch noch erlösen. Also das war harter Tobak. Ja, da war. Also, und auch die Pferde, das ist auch sehr bemerkenswert, wie die.
Die Gruppe,
Ja.
Also, wie war das bei dir? Wie hast du das bei deiner Pferdeherde? Lass uns da nochmal einmal ganz. Das habe ich auch so erlebt, ne? Also, das geht in ganz viel Resonanz, was du da gerade sagst. Ich habe meine Pferde trauern sehen. Trauern sehen, suchen sehen. Wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt?
Also, ich hatte den Eindruck, dass die alle, ich habe jetzt nur noch Stuten. Vorher hatte ich quasi die 2 Wallacher noch. Und die hingen ganz schön in den Seilen. Die Herde war viel ruhiger plötzlich. Also wo der 2. Wallach dann gegangen war, war eine unglaubliche Ruhe. Und man hat so, ich hatte so den Eindruck, dass jede so für sich versucht, irgendwie das für sich zu handeln. Und so rein körperlich habe ich gefühlt plötzlich dann, es sind 2 Fohlen dabei, einfach 4 trageerschöpfte Pferde gehabt. Also man konnte den körperlich das ziemlich deutlich ansehen, dass die richtig in den Seilen hingen. Und ja, jetzt ist es, also Mitte November ist der zweite gegangen und jetzt habe ich so den Eindruck, dass sie jetzt so langsam auch mal wieder Lebensfreude, also deutlich mehr Lebensfreude haben und dass wieder ein bisschen mehr Leben in die Herde zurückkommt. Also ja, es war schon.
Lass mich mal eben rechnen, sind 4 Monate, ne? Ja.
Drei. Ja. Das sind erst 3 Monate. Ja. Wird der erst. Ja. Also ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ein Pferdeverlust ist für die Dageblieben immer ein Moment, dass die trauern, das wieder zu regulieren.
Meine Gruppe hat ein Jahr gebraucht.
Also ich glaube nicht, dass sie schon darüber hinweg sind, aber also in einem Jahr. Können wir da sicher nochmal drüber reden, dann sehen wir, wo sie stehen.
Ich finde es spannend, ne? Also wir haben ja bei uns die Situation gehabt, dass Segovia als einzige Stute in der Gruppe so eine Mutterfunktion hatte. War auch ganz interessant, es gab überhaupt keinen Streit um die Stute, sondern es war ganz klar, wer der Partner war und für wen sie eben so eine Mutterfunktion hatte. Als sie weggebrochen ist, hat das lange gedauert. Ihr Partner hat natürlich fast am stärksten getrauert, aber auch die Kleinen, also auch der auch der Tassilo, den sie quasi mit aufgezogen hat, ging es richtig schlecht. Also den ging es monatelang richtig schlecht. Der hat nicht aufgehört zu fressen, wie der Despino, aber der hat auch ganz schön in den Seilen gehangen, hat ganz schön Gewicht abgenommen und so. Und dann stehen wir, egal wie professionell wir sind, daneben und können natürlich versuchen, den Leinsamen zu füttern.
Natürlich.
Aber den Trauerprozess können wir ja trotzdem nicht wegmachen. Und ich glaube, das war mein größtes Learning daraus, einfach zu sagen, okay, und das ist jetzt so und das hat jetzt Raum.
Absolut.
Und ich versuche oder wir versuchen als Gruppe da gemeinsam irgendwie durchzugehen. Genau. Aber das Schulter herein ist gerade jetzt nicht so das Thema.
Richtig, genau.
Ne? Sondern zu sagen, okay, genau. Vielleicht ist es, ich versuche das so zu sehen, dass es vielleicht das ist, was uns dann auch als guten Pferdemenschen auszeichnet oder Trainer, dass man einfach auch sagen kann, ja, gerade kein, also Training kann ja viele Komponenten haben.
Absolut, ja, genau.
Wir unterhalten uns ja noch viel darüber dieses Jahr, aber das ist gerade eine Situation, wo wir vielleicht noch Bewegung verschaffen können unseren Pferden, wo Bewegung uns so ein bisschen ein Wohlgefühl auslöst, aber wo der Perfektionismus mal so sagen kann, okay, ich mache mal kurz Urlaub. Genau, wir bleiben in der Zwanglosigkeit.
Genauso war das im Prinzip auch. Also wir haben ganz oft unsere Stuten genommen und sind einfach im Wald spazieren gewesen. Dann haben wir ja hier das tolle Glück, dass wir einfach Möglichkeiten haben, im Wald die Fohlen freilaufen zu lassen, sodass die Welt erkunden können in der Zeit und ein bisschen Spaß haben. Und die anderen einfach als Gruppe zusammen unterwegs sein. Et voilà.
Genau. Ja. Das ist jetzt der richtige Moment dafür. Und wie schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr auch die Möglichkeiten habt, das so zu machen. Ich habe, glaube ich, auf Instagram gestern ein Video von dir gesehen, wo du mit deiner Herde unterwegs bist.
Ach, das ist so schön, die Fohlen zu sehen, wenn die Welt entdecken und über den Graben springen müssen. Und weil das Fohlen, dem ging es natürlich, dem Schwarzen vom letzten Jahr, natürlich auch nicht so gut, als es der Mutter nicht so gut ging. Da hat die natürlich auch gelitten. Sie ist sicher eine von den 2% Pferden, die schon vor dem Absetzen ihr erstes Magengeschwür hatten.
Super.
Und da freue ich mich jetzt einfach, wenn der Widerrist wieder höher ist als die Gruppe bei der und die einfach Lust hat am Rennen. Sie hatte gestern nichts Besseres zu tun, als wir haben einen Bach bei uns und sich da erstmal reinzulegen.
Schön.
Dann denke ich, okay, es geht dir gut. Ich freue mich für dich.
Ja.
Ja,
genau. Ja. Ja, das ist vielleicht auch ein Teil der Veränderung, die dann mitkommt, wenn wir erwachsen werden.
Ja, absolut. Ja. Ja, wobei dieses kleine Pferdchen, hat es nicht so leicht. Also, die ist ja geboren, mutterkrank, dann ist der erste gestorben und dann der zweite auch noch. Und also, das war ja wirklich sehr tragisch für diese Maus. Aber nun, sie ist jetzt sehr witzig und sehr selbstbewusst. Wer weiß, was es für gute Qualitäten für sie bringt, dass sie sowas schon.
Sie hat ja zumindest einen stabilen Rahmen.
Absolut.
Und sie muss nicht mit 6 Monaten ausziehen.
Nein.
Nein. Sie darf noch in der Gruppe bleiben und bei der Familie bleiben. Und ich glaube, es gehört ja zum Leben dazu, zu uns allen, zu Menschen, zu Pferden. Ich denke, die Familie wird da sicherlich was auffangen können. Das fände ich jetzt schlimm für das arme Pferd, ne? Das fände ich schlimm jetzt. Dann müsste die mit 4 Monaten oder 6 Monaten würde die abgesetzt. Kommt
ja,
in
das wäre jetzt quasi, es wäre schrecklich.
Genau. Also, hat sich gerade sortiert wieder neu und dann muss man die mit 6 Monaten absetzen und dann geht die in Polen her, den Buktu. Das würde sicherlich ein psychisch nicht so ganz stabiles Pferd mit einem Dauerabo auf Omeprazol geben.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie bei mir einfach da sein kann und da es ja auch eine Stute ist, eine Stutenherde. Da wird sich nicht viel ändern, sozusagen für sie, nur dass sie irgendwann halt nicht mehr bei ihrer Mutter Milch bekommt. Das ist das Einzige.
Ja, irgendwann wird die Mama sagen, ich habe keine Lust mehr.
Genau.
Oder das Fohlen sagen, ich brauche es nicht mehr.
Genau, genau. Und jetzt bin ich einfach sehr dankbar, dass die Stute ihr auch wieder Milch geben kann. Einfach, dass da noch ein bisschen Heilung stattfinden darf für die kleine Maus.
Ja. Das ist ja auch. Genau. So gesehen haben wir einen großen Luxus zu Hause, Andrea.
Ja, absolut. Absolut. Mhm.
Stimmt. Mhm. Absolut. Meine Liebe, ich danke dir für das schöne Gespräch heute Morgen.
Danke ebenso.
Wenn man dich als Trainerin sucht, wo findet man dich?
Ja, ich habe eine Internetseite, also www.therapie-kückler.de. Ich bin auf Facebook und auf Instagram, auch wenn ich dann nicht besonders toll bin in meinen Online-Plattformen, aber es gibt sie und man kann dort einen Kontakt finden.
Wir reiten halt lieber, als dass wir uns mit Social Media beschäftigen.
Ja,
ganz so ist es. Ich wollte jetzt aber eigentlich von dir nochmal wissen, wo bist du örtlich, wo bist du räumlich?
Ach so, örtlich. Mhm. Im grünen Herzen Deutschlands wohne ich. In Thüringen, quasi in einem kleinen Dorf Ostthüringen, um es einfacher zu verorten, ziemlich genau zwischen Hof und Leipzig, genau in der Mitte etwa. Genau, also es ist wirklich im Zentrum von Deutschland in Thüringen.
Genau, im Zentrum von Deutschland. Du wirst uns auch auf dem Summit ein bisschen begleiten und ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen. Das ist jetzt ein Spoiler. Wir haben nämlich noch gar nicht veröffentlicht. Am 1. Februar veröffentlichen wir. Alle, die schon mal gucken möchten, dürfen schon mal auf die Equidemia-Website gucken. Ich kann es mal eben teilen. Ich bin so unglaublich stolz. Erstmal auf unsere neue Webpage und dann. Das ist
schön geworden.
Da ist so viel Arbeit drin. Und dann hier, ich teile das mal eben mit dir. Haben wir so eine richtig, richtig, richtig schöne Summit-Seite gebastelt.
Wunderschön.
Da sind noch ein paar Bugs drin, deswegen habe ich sie noch nicht bei Facebook geteilt. Aber ihr könnt natürlich schon mal gucken. Und die kann was ganz Tolles. Guck mal, hier gibt es nämlich so ein Overview, so ein Schedule. Wir sind ja wieder zweisprachig. Und da kann man immer zwischen live und recorded hin und her switchen. Guck dir das an.
Ach, das ist ja witzig. Okay.
Das ist ja witzig, ne? Da sind so ein paar Programmpunkte noch nicht drauf. Aber da wird man immer sehen, das, was wir live machen, da haben wir zum Beispiel, ich glaube, Donnerstag, Freitag sind die englischen Tage. Und Samstag, Sonntag sind wir hauptsächlich auf Deutsch in live. Wenn man dann auf recorded drückt, dann ist jeweils die andere die Lecture in der anderen Sprache, da ist es mega. Ach,
sehr gut.
Ist das cool?
Ja. Finde das super, ja, weil dann kann man auch in der anderen Sprache, also mein Englisch ist ja nicht das Beste, aber dann kann ich nochmal gucken. Wunderbar.
Genau.
Aber wie gesagt, ich habe ja schon vom letzten Summit so viel mitgenommen und ich freue mich schon sehr auf dieses Summit.
Dein Titel steht noch gar nicht drin. Die Mädels bauen, wie gesagt, noch fleißig. Da spielen auch noch zwei andere Referenten, die noch nicht dran sind. Wir werden da also immer mal wieder, und es ist ja auch tatsächlich total schön, mittlerweile kommen ja auch Sprecher auf mich zu und sagen, ich habe noch ein spannendes Thema, kann ich noch präsentieren.
Toll.
Ja, ist total schön, es macht richtig Spaß.
Wunderbar.
Und diesmal kümmern wir uns ja um das Thema Rehabilitation, echte Rehabilitation, wo ja auch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, finde ich ein ganz wichtiges Momentum hat, einfach zu erkennen, wann ist denn Trainierbarkeit da und wie kann ich Trainierbarkeit vielleicht auch wieder herstellen? Und wann ist mein Pferd hinterher, das macht mich ja so wahnsinnig, ne? Das kann ich ja jetzt anders nicht sagen. Ich sehe ja ganz viele Pferde, vor allem bei Social Media, die sind nach der Rehabilitation genauso lahm wie vorher, sie sind einfach nur fetter. Und wenn ich mir die Postschar anschaue, in der die stehen, dann stehen die genauso scheiße da wie vorher. Das rechte Hinterbein steht irgendwie in einem anderen Land. Rücken ist noch genauso schief, aber jetzt hatten sie 27 Jahre fast in Therapie, sagen nicht mehr, dass es weh tut, haben aufgehört zu bocken, haben immer noch ein Schmerzgesicht, aber sie sind dicker und jetzt sind sie rehabilitiert. Das macht mich wahnsinnig. Deswegen machen wir diesen Summit.
Ja, sehr schön. Da ist, glaube ich, auch viel Arbeit zu leisten, dass die Leute einfach besser erkennen, dass ein Pferd nicht bockig ist, sondern vielleicht einfach ein Problem mit sich rumträgt, was es anders nicht zu vermitteln mag.
Das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass vor allem im Bereich der subtilen Lahmheiten, da ist noch richtig viel zu tun. Also da haben wir ja immer mehr Bewusstsein für, dass bei den großen Sachen, ne, so bei den großen Sachen, dass die Leute da hingucken und sagen, ah ja, wenn er immer bockt, dann könnte da vielleicht auch mal ein Tierarzt drauf gucken. Aber bei den subtilen Sachen, wir haben zum Beispiel ein Thema dabei, das ist, die Sue Dyson wird präsentieren, das Pain Ethogram auf Gated Horses, also auf Isländer, auf Pasos.
Spannend. Ja, weil bei denen
wann
sieht
ist der
man das ja noch
Töl?
Schlechter.
Genau. Spannend. Wann ist der Töl dein Töl und wann ist das Pferd einfach lahm und kann nicht Schritt gehen und rettet sich in den Töl?
Ja, total spannend. Ja?
Das finde ich, also das alleine ist schon ein total spannendes Thema, worauf ich mich richtig, richtig freue.
Oh ja, das glaube ich. Die Gangpferde fände ich auch sehr anspruchsvoll.
Ich auch, total anspruchsvoll. Mhm. Und dann kann man von da aus, und dann kann man natürlich gucken, und wir werden uns am ersten Tag um Schmerzerkennung drehen und am zweiten Tag um nicht strukturelle Lahmheiten, Halswirbelsäule zum Beispiel, Rücken. Und Tag drei und vier führt uns dann langsam da raus und sagt, was können wir denn, oder was müssen wir einmal an Bedingungen für die Rehabilitation schaffen, damit wir überhaupt von Rehabilitation sprechen können. Da gucken wir uns an, die Conny Röhm macht einen tollen Vortrag zum Thema Fettleibigkeit oder Arachidonsäurezyklus, der ja schon anfängt bei einem BCS von 6, ne? Also gar nicht so dick, wo die meisten, das habe ich auch dir zu verdanken, Andrea, da muss ich nochmal Danke sagen. Bist du mich hier, du hast mal irgendwann, als du hier warst, hast du gesagt, deine Pferde sehen so gar nicht akademisch aus. Und da habe ich sie erstmal angeguckt, habe gedacht, wie sieht denn ein akademisches Pferd aus? Und ich hätte jetzt gedacht, ein akademisches Pferd sieht vor allem rund und gut bemuskelt aus. Aber was du damit meintest,
rund, ja.
Sind gar nicht so.
Nein, deine Pferde sehen sehr sportlich, athletisch gut aus.
Mhm. Die müssen ja auch laufen. Das hilft mir einfach. Das hilft tatsächlich. Und der Winter hilft auch. Nee, aber das hat mir auch noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein gebracht, wie oft wir ein fettes Pferd mit einem gut bemuskelten verwechseln. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich bei Conny in der Meisterklasse gerade ein halbes Jahr, haben wir uns darüber unterhalten, was das mit den Pferden macht. Und das ist wirklich nicht schön.
Das glaube ich.
Und das mit der Rationsberechnung und dem richtig Einstellen, das ist echt kein Hexenwerk. Aber da wird eben immer an der falschen Stelle, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema im Moment, was mich ganz wahnsinnig macht, dann überlegen die Leute, wie sie ihr 15 oder 20% Zuckerheu so rationieren können, dass das Pferd nicht dicker wird. Also der Ansatz ist ja schon mal super, ne? Das Pferd soll nicht dicker werden. Aber die Idee von, ich brauche vielleicht ein anderes Heu oder ich muss den Zuckergehalt reduzieren, die ist irgendwie nicht da, sondern man denkt umgekehrt, wie kann ich dieses Heu so rationieren, dass anstatt von der Physiologie, dann wird es unphysiologisch, anstatt von der Physiologie auszugehen und zu gucken, was braucht denn mein Pferd? Mhm. Und wie kann ich das Futter so anpassen, dass mein Pferd alles kriegt, was es braucht, wird andersrum gedacht. Deswegen freue ich mich sehr auf den Vortrag.
Mhm.
Dann haben wir eine Kollegin dabei, die über die Ration krank macht.
Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Toxische Krankheitsgeneration.
Gerne etwas in ihre Pferde reinstecken. Lieber noch ein bisschen ein Pülferchen mehr und ein Kräuterchen und ein Fütterchen. Das ist höre ich oft. Also ich habe mal mit einem, dessen Frau hat einen Stall und der lacht immer, sagt, komm, wir machen mal eine Kräutershop auf und dann verkauf mal ein Kräuterchen für eine Piaffe und ein Kräuterchen für ein dünnes Pferd und eine. Also wir haben einfach ein bisschen rumgewitzelt darüber, weil die Leute ja so gerne irgendetwas kaufen, um irgendetwas ihrem Pferd zu geben, ohne zu überlegen, was das bedeutet für ihr Pferd und ob das wirklich sinnhaft ist.
Ja, und du hast ja relativ viel Toleranz, aber es gibt eben toxische Grenzen, wo es nicht mehr geht. Ne? Und die Merle macht das so super, die macht so schöne Diagramme, das kann man so schön nachvollziehen. Das ist total gut. Und dann kommen eben solche Fälle, wo der Selengehalt im Heu schon so hoch ist, dass die Pferde von der Heuportion fast vergiftet werden. Dann kommt noch Mineralwasser oben drauf. Und zack, fangen die an auszuschuhen. Also deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, wo wir ganz oft sehen, wir müssen auch Bedingungen schaffen, dass Rehabilitation überhaupt stattfinden kann. Mhm. Und manchmal ist das das Abstellen von Sachen.
Genau.
Ne? Manchmal ist es gar nicht was hinzufügen, sondern was abstellen. Ich werde über die Five Domains reden. Wenn man Pferd nicht schlafen kann, wird das schwierig mit der Sehnenrehabilitation zum Beispiel, ne? Oder mit der Trageerschöpfung.
Absolut.
Oder so. Und auch da ist man erstaunt, wie oft die Lösung ganz leicht ist. Man muss nur einmal lernen, hinzugucken.
Mhm.
Und am letzten Tag werden wir uns dann mehr mit Training beschäftigen.
Auch sehr wichtig.
Genau, auch sehr wichtig. Haben wir tolle Leute dabei, die über Training sprechen. Was können wir mit Bodenarbeit machen? Was können wir mit der Motorik machen? Was können wir mit? Ne? Die Kathi Bestendorf wird über chronisch kranke Pferde oder sprechen und was das mit uns Menschen macht.
Mhm. Auch interessant.
Total interessant. Die Anja Haas wird darüber sprechen, warum wir uns manchmal so lange vor der Diagnose sträuben. Wir fühlen im Bauch, irgendwas ist nicht in Ordnung.
Passt aber nicht, genau. Aber will man geht nicht. Schon noch. Genau.
Mhm. Geht schon noch, ne? Genau, geht schon noch. Und du wirst berichten über?
Ich werde über meine Geschichte berichten, einfach was passiert, wenn in der eigenen Herde so viel Unordnung passiert und dass man da selber auch ganz viel tun kann, um seinen Pferden wieder ein besseres Leben zu verschaffen.
Schön. Also ich glaube, wir versuchen alle Ecken so ein bisschen abzudecken und die Leute da gestärkt rauszuschicken, dass sie nicht da rausgehen und sagen, oh mein Gott, jetzt ist alles fürchterlich, sondern dass sie den Werkzeugkoffer füllen können und sagen können, Mensch, das sind Ansatzpunkte, da können wir irgendwie loslegen, ne? Da können wir ins Tun kommen.
Also ich glaube, es ist auch wichtig für die Menschen zu wissen, dass es auch jemanden wie uns als Trainer erwischen kann mit kranken Pferden und dass wir damit eben auch einen Umgang haben. Und ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und darf mich immer wieder erden und sagen, okay, ein Schritt nach dem anderen und da darf ich noch was Neues dazu lernen. Und dass ich deswegen ja auch kein schlechterer Mensch bin.
Nee, wir wachsen in den Menschen rein, der wir gerne sein möchten. Ne?
Schön, ja, doch, das nehme ich heute mit.
Ja, fand ich auch total schön. Mhm. Meine Liebe, ich glaube, an der Stelle haben wir ein ganz gutes Wrap-up gefunden. Ja, ich freue mich auf deinen Vortrag. Ich freue mich insgesamt auf das nächste Jahr mit dir. Und
mich auch.
An der Stelle machen wir das Live hier mal zu. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, guck mal, jetzt habe ich mich so intensiv mit dir unterhalten, jetzt habe ich ganz vergessen. Das ist ja nicht so meine Stärke, hier so die Fragen und so zu monitoren. Ich behaupte einfach mal, da sind keine da. Und wenn die doch da sind, dann beantworten wir die gerne auch im Nachgang.
So ist es.
Genau. Andrea, ich danke dir für das schöne Gespräch und wünsche dir einen schönen Tag.
Bye. Vielen Dank, Selina. Das wünsche ich dir auch. Bis dann.